Strafen haben ihren Preis. Wenn wir uns darauf einlassen, etwas nur zu tun, um einer Strafe zu entgehen, wird unsere Aufmerksamkeit vom Sinn der Handlung selbst abgelenkt. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die möglichen Konsequenzen, die eintreten können, wenn wir diese Handlung verweigern. Wenn man einen Arbeiter mit der Angst vor Strafe motiviert, dann wird zwar die Arbeit gemacht, aber die innere Kraft leidet und so wird früher oder später die Produktivität nachlassen. Auch das Selbstgefühl leidet, wenn Strafe droht. Wenn Kinder ihre Zähne deshalb putzen, weil sie Angst davor haben, beschuldigt und lächerlich gemacht zu werden, dann verbessert sich vielleicht ihre Zahngesundheit, aber ihr Selbstvertrauen bekommt immer mehr Löcher. Darüber hinaus kostet Bestrafung, wie wir alle wissen, sehr viel Wohlwollen. Je mehr wir als Agenten einer Strafinstanz angesehen werden, desto schwerer wird es für die anderen, einfühlsam auf unsere Bedürfnisse zu reagieren.
Ich besuchte einmal einen Freund, einen Schulleiter, in seinem Büro. Durch das Fenster sah er gerade, wie ein großes Kind auf ein kleineres einschlug. Entschuldige, sagte er, als er aufsprang und zum Spielplatz lief. Er packte das größere Kind, gab ihm eine Ohrfeige und schimpfte, »Ich werde dich lehren, dass man die Kleineren nicht schlägt.« Als er wieder zurückkam, sagte ich beiläufig, »Ich glaube nicht, dass du dem Kind das beigebracht hast, was du wolltest. Ich habe den Verdacht, dass es stattdessen gelernt hat, nicht die Kleineren zu schlagen, wenn jemand, der stärker ist, wie zum Beispiel der Direktor, zuschaut. Außerdem hast du vielleicht noch seine Meinung bekräftigt, dass man andere schlagen muss, wenn man etwas von ihnen will.« In solchen Situationen empfehle ich, zuerst dem Kind Empathie zu geben, das sich gewalttätig verhalten hat. Wenn ich zum Beispiel ein Kind sehe, das jemanden schlägt, nachdem es beschimpft worden ist, kann ich mich folgendermaßen einfühlen. Ich habe den Eindruck, dass du dich ärgerst, weil du gerne mit mehr Respekt behandelt werden möchtest. Wenn meine Vermutung richtig war und das Kind mir das bestätigt, dann würde ich meine eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Bitten in dieser Situation zum Ausdruck bringen. Jedoch ohne ihm Vorwürfe unterzujubeln. Ich bin traurig, weil ich gerne hätte, dass wir Wege finden, Respekt zu bekommen, ohne aus anderen Leuten Feinde zu machen. Sag mir doch bitte, ob du gemeinsam mit mir andere Möglichkeiten herausfinden magst, wie du den Respekt bekommen kannst, den du haben möchtest.
Zwei Fragen, die deutlich machen, Strafen haben ihre Grenzen. Zwei Fragen helfen uns zu verstehen, warum es so unwahrscheinlich ist, dass wir das bekommen, was wir brauchen, wenn wir mit Strafen das Verhalten anderer Menschen verändern wollen. Die erste Frage lautet, was hätte ich gerne, was diese Person tut, im Gegensatz zu dem, was sie im Augenblick gerade macht? Wenn wir nur diese erste Frage stellen, dann kommt uns Strafe vielleicht wirkungsvoll vor, weil die Androhung oder Ausübung von strafender Macht das Verhalten eines Menschen sehr wohl beeinflussen kann. Mit der zweiten Frage wird jedoch deutlich, dass Bestrafung nicht funktionieren wird. Aus welchen Gründen hätte ich gern, dass die Person das macht, worum ich sie bitte? Wir stellen uns selten die zweite Frage, aber wenn wir es tun, dann merken wir schnell, dass sich Strafe und Belohnung der Fähigkeit unserer Gesprächspartner in den Weg stellen, Dinge aus den Gründen zu tun, die uns wichtig sind. Es ist entscheidend, sich der Wichtigkeit der Beweggründe bewusst zu sein, weshalb jemand das tut, worum wir ihn oder sie gebeten haben. Wenn wir zum Beispiel gerne möchten, dass die Kinder in ihrem Zimmer aufräumen, weil sie entweder den Wunsch nach Ordnung haben oder zur Freude ihrer Eltern über die Ordnung beitragen wollen, dann liegt es auf der Hand, dass Vorwürfe und Strafen keine effektiven Strategien dafür sind. Oft räumen Kinder ihr Zimmer auf, weil sie sich der Autorität beugen, weil sie Angst vor Strafe haben oder Angst davor, dass sich ihre Eltern aufregen und sie abgelehnt werden. Die GfK fördert dagegen eine Dimension der ethischen Entwicklung, die auf Autonomie und gegenseitige Rücksichtnahme basiert, in der wir die Verantwortung für unsere eigenen Handlungen übernehmen und in der uns bewusst ist, dass unser eigenes Wohlergehen und das Wohlergehen anderer Menschen ein und dasselbe sind. Die beschützende Ausübung von Macht in Schulen.
Ich möchte gerne davon erzählen, wie ich mit einigen Schülern die beschützende Machtausübung eingesetzt habe, um Ordnung in eine chaotische Situation an einer alternativen Schule zu bringen. Diese Schule war für Schüler da, die die Schule abgebrochen hatten oder vom regulären Unterricht ausgeschlossen worden waren. Die Schulverwaltung und ich hofften, demonstrieren zu können, dass es einer Schule auf der Basis der GfK möglich ist, solche Schüler zu erreichen. Meine Arbeit bestand darin, die Lehrer in GfK zu trainieren und ihnen ein Jahr lang als Berater zur Seite zu stehen. Es standen mir nur 4 Tage zur Verfügung, um das Kollegium vorzubereiten. Diese Zeit war für mich zu kurz, um den Unterschied zwischen GfK und Laissez-faire ausreichend zu klären. Das Ergebnis war, dass einige Lehrer Konfliktsituationen oder störendes Verhalten einfach ignorierten, anstatt einzugreifen. Bedrängt von wachsendem Chaos stand die Verwaltung kurz davor, die Schule zu schließen. Als ich darum bat, mit den Schülern zu sprechen, die am meisten zu dem Durcheinander beigetragen hatten, wählte der Direktor 8 Jungen zwischen 11 und 14 Jahren aus, die sich mit mir zusammensetzen sollten. Es folgen Ausschnitte der Gespräche, die ich mit den Schülern führte.